Wir dürfen ja in diesem Jahr zu verschiedenen Personen aus der Bibel predigen und ich fing an mit dem Vater und bin jetzt bei der Person von Jesus und da habe ich besonders aufs Herz bekommen, über Worte von Jesus zu sprechen, über spezielle Worte, die er gesagt hat und die prägend sind, auch für uns Nachfolger von ihm. Und so ein prägendes Wort finden wir im Johannesevangelium, Kapitel 15, den Vers 5, wo es heißt: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und jetzt dieser zentrale Punkt heute Morgen: Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Jesus spricht da davon, dass er der Weinstock ist, dass wir die Reben sind. Und Hudson Taylor hat das wunderbar geprägt, indem er sagte, das Leben des Weinstocks ist das Leben der Rebe. Das Leben Jesu ist unser Leben. Und das dürfen wir auf jeden Bereich anwenden. Und da kommt dann dieses Wort aus der Bibel, so ganz starkes, bekommt dieses Wort ein starkes Gewicht, wo es heißt: Alle Quellen sind in dir. Alle Quellen sind in dir. Und das ist so ein tragendes, wunderbares, befreiendes, prägendes, stärkendes Wort, dass alle Quellen in ihm sind. Und das zeigt uns dann wieder, wenn alle Quellen in ihm sind, dann können wir wirklich ohne ihn nichts tun. Und ist uns das bewusst? Und darum das Kernthema von heute Morgen: Ohne Jesus gibt es keine wahre Erweckung. Schon viele haben probiert, Erweckung herbeizuführen, Gemeinden, einzelne Menschen bei sich, Familien, Städte, und man hat dann gewisse Prinzipien befolgt und die Gefahr besteht, dass man das bewusst oder unbewusst ohne Jesus tut oder dass man gewisse Dinge ohne ihn versucht und man macht sofort etwas ohne ihn, wenn man sich auf die eigenen Methoden abstützt und die in den Vordergrund stellt oder auf Traditionen oder auf Erlebtes. Das ist übrigens auch in der Seelsorge so. Seelsorger machen dann einen gravierenden Fehler, wenn sie immer von sich und ihrem Erlebten ausgehen. Das darf man reinbringen, aber das ist absolut nicht maßgebend, sondern das ist nur dann wichtig, wenn der Heilige Geist sagt, man soll das tun, sonst ist es ganz entscheidend, dass man sich völlig auf Jesus abstützt und auch in der Seelsorge sich bewusst ist, ohne ihn kann ich nichts tun. Und ich denke, das gilt auch für Aki und Stefan und ihre Familien, wenn sie jetzt nach Österreich gehen. Wir wissen ein bisschen, wovon wir reden, weil wir auch da waren. Und es ist wirklich dort auch so wie hier, dass man ohne ihn nichts tun kann. Und das lege ich euch ganz tief ins Herz, ans Herz, übers Herz, unters Herz, dass ihr wirklich mit ihm das tut, was ihr tut. Dann kommt das gut. Denn ohne Jesus gibt es keine wahre Erweckung. Denn ohne Jesus können wir nicht wirklich beten. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne Jesus können wir nicht wirklich beten. Und wenn wir in der Stille sind, alleine vor Jesus, wenn wir in Gebetsgruppen sind, müssen wir uns bewusst sein, dass wir ohne ihn nicht wirklich beten können. Und wir formulieren dann vielleicht Gebete, die wir denken, die gut sind oder die nicht abfallen von anderen Gebeten oder die ja vielleicht nicht offenbaren, dass wir sonst nicht beten. oder die offenbaren, dass wir sonst auch beten. Und vielleicht vergessen wir da manchmal Jesus in unseren Gebeten. Das Gebet ist die Schlüsselrolle für Evangelisation und Erweckung. Große Gottesmänner und Frauen haben uns immer wieder darauf hingewiesen. Wir haben so viele unfruchtbare Predigten, weil es an Gebet mangelt. Das Gebet für die Gemeinde Jesu und für unbekehrte Menschen muss wieder zur Hauptsache werden. Auch das Gebet für unbekehrte Menschen, für sogenannte Heiden, muss wieder zur Hauptsache werden. Und heute im Rufergebet hat Manuela Standhardt etwas erzählt, was sie persönlich erlebt hat. Und wir sind da ziemlich spontan. Und darum sagte ich ihr, du, das passt sehr gut in meine Predigt. Du kannst da was sagen dazu. Und sie hat sofort Ja gesagt und ich mache das jetzt sehr freudig. Danke.
Und zwar war es so, ich habe einen recht guten Schlaf und bin da auch sehr froh darüber, dass ich wirklich, wenn ich ins Bett gehe, eigentlich bis morgen durchschlafe. Und mir ist es aufgefallen letzte Woche, dass ich immer um 5 vor 6 das erste Mal auf die Uhr schaue. Und das ging einige Tage, also vorletzte Woche. Und letzte Woche ist mir das aufgefallen plötzlich, dass ich immer so vor 5 vor 6 erwache. Das erste Mal, vielleicht kehre ich mich mal vorher noch, aber ich schaue, bin dann immer wieder gerade weg. Aber dann habe ich so das Gefühl, auch die Vögel pfeifen draußen so. Und bei mir im Zimmer ist es sehr hell. Ich habe 2 Dachfenster und keine Storen, die dicht machen. Es ist dann auch schon schön hell. Es ist wirklich schön, das ist mir einfach aufgefallen. Und dann habe ich mir Zeit genommen. Ich mache immer morgen, mache ich stille Zeit. Und ich habe dann das mal aufgeschrieben, 5.55. Und ich habe Gott gefragt, hat das eine Bedeutung? Weil ich wirklich jetzt ein paar Mal hintereinander immer dann aufgewacht bin. Und es ist gar nicht so einfach, wirklich ein Kapitel zu finden, das 55 Verse hat. Ja, ich weiß nicht mal, ob es es wirklich gibt. Außer vielleicht in den Psalmen, aber es muss ja dann die 5 auch noch sein. Und eben, ich bin da im Rufergebet mit dabei und ich habe schon einen Vers, der mich länger begleitet im Rufergebet. Der kam schon, weiß jetzt nicht, ein halbes Jahr oder früher kam der schon. Und der heißt, siehe, du wirst Heiden rufen, die dich nicht kennen. Und Heiden, du wirst Heiden rufen, die du nicht kennst. Und Heiden, die dich nicht kennen, werden zu dir laufen, um des Herrn willen, deines Gottes und des heiligen Israels, der dich herrlich gemacht hat. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, wo steht der Vers? Ich muss das umdrehen. Und zwar im Jesaja 55, Vers 5. Und das war mir dann ganz klar, das war für mich die Antwort. Dass ich wirklich noch stärker, als ich schon getan habe, im Rufergebet wirklich die Heiden rufen, die ich nicht kenne. Und sie werden nicht, weil ich da bin, sondern weil Jesus da ist, werden sie hierher kommen. Weil ich weiß, ich muss das tun von Jesus, das weiß ich, dass ich da wirklich in dieser Stadt wirklich hineinstehen soll. Das weiß ich, das weiß ich schon lang, das ist meine Verheißung. Genau. Und das war für mich einfach so eine Zusage von Gott, wieder, auch vielleicht noch was stärker. Und das Spannende war ja, ich ging am Abend wieder ins Bett, oder? Und man wachte, ich war fast ein bisschen nervös, ob es jetzt wieder klappt. Und es war wirklich, also da war ich dann wirklich baff. Als ich am nächsten Morgen erwachte und dann auf meinen Wecker schaute, 5.55. Wirklich, es war für mich nochmals so eine Bestätigung. Aber es ist so am nächsten, also gestern, war es dann 6 Punkte irgendwann, 23 genau. Ja, das muss jetzt nicht so, aber das ist für mich wirklich eine Bestätigung, da wirklich hineinzustehen und diese Heiden zu rufen, alle, die einfach noch nicht an Gott zu glauben. Und da ist ja jeder, hat da wirklich eine Berechtigung hineinzukommen. Und was ich auch noch schön finde, die, die mich kennen, ich liebe ja Zahlen. Und die Zahlen haben immer so eine Bedeutung. Ich liebe die 5. Oder 55, 5. Und so im Biblischen ist das wirklich so dienen, Gnade, Gottes Erlösung. Das ist so der Gebrauch im Wort Gottes von der 5. Und am 5. Tag schuf Gott welche Tiere? Das ist noch so die Abrundung. Die Vögel. Oder? Und die zwitschern immer so schön am Morgen, wenn sie mich wecken um 5 vor 6.
Also wir dürfen die Heiden rufen. Und wer noch nicht im Rufergebet war, ihr dürft auch vorbeischauen und kommen. Das geht dann so: im Namen Jesus Christus von Nazareth rufen wir alle Heiden heute Morgen in den Heilungsgottesdienst der Heilsame Zürich Oberland zu kommen. Wir rufen sie nicht dahin, weil wir denken, da ist das beste Ort, der beste Ort, gar nicht, sondern weil wir da die Verantwortung haben. Darum rufen wir sie dahin und weil wir ein Herz haben, sie dann zu begleiten. Und so rufen wir die Menschen, die uns ans Herz gewachsen sind, und sie kommen auch. Und das ist großartig. Also, wenn wir Erweckung wollen, wirklich, dann ist es ganz wichtig, dass wir die nicht ohne Jesus tun wollen. Er soll wirklich der Mittelpunkt sein und das Gebet. Das Gebet. Denn ohne Jesus können wir nicht wirklich beten. Und wir dürfen in Vollmacht beten und nicht in Ohnmacht, in Vollmacht. Ohne Jesus gibt es keine wahre Erweckung, denn ohne Jesus können wir nicht wirklich umkehren und Heilung und Reinigung erleben. Ohne Jesus können wir nicht wirklich Heilung und Reinigung erleben. Sünde muss beim Namen genannt werden und auch von Christen bekannt werden. Lassen wir uns von Gott beherrschen oder von weltlichen Prinzipien? In der westlichen Welt gibt es im Lebensstil leider manchmal kaum noch einen Unterschied zwischen Christen und Nichtchristen. Es gibt keine Erweckung ohne Buße, Umkehr, Vergebung, Reinigung und Lebensänderung. Und in 2. Chronik 7,14 heißt es: Wenn mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Die Frage, die sich hier stellt, ist: Was habe ich erlebt, als ich meine Sünden bekannte? Was habe ich erlebt? Was ging da in mir vor, als ich meine Sünden bekannte? Wir wollen uns da ein paar Gedanken machen. Jedes für sich. Was habe ich erlebt, als ich meine Sünden bekannte? Und ich hoffe, wir dürfen bekennen: Entlastung habe ich erlebt. Entlastung. Und schon nur aus diesem Grund, weil Sünden bekennen Entlastung bringt, ist es so entscheidend, dass wir das verkündigen. Dass wir den Menschen verkündigen: Hey, wenn ihr die Sünden bekennt, dann werdet ihr entlastet, befreit, erneuert, geheilt. Ihr könnt Lasten ablegen. Ohne Jesus gibt es keine wahre Erweckung, denn ohne Jesus haben wir nicht die volle Kraft, das Evangelium vom Kreuz zu verkündigen. Die Botschaft der Bibel hat eine große Kraft und Dynamik. Wenn Jesus, Kreuz und Auferstehung verkündigt wird, das Kreuz soll in der Mitte stehen der Verkündigung. Und dort, wo das verschoben wird, spürt man das. Dann ist die Gefahr groß, dass die Emotionen vor dem Geist stehen. Und wir wollen das Kreuz in der Mitte. Am Kreuz, wo Jesus Befreiung geschaffen hat für dich und mich. Denn ohne Jesus haben wir nicht die volle Kraft, das Evangelium vom Kreuz zu verkündigen. Wenn er nicht der Mittelpunkt ist, wenn wir nicht mit ihm völlig verwachsen sind, fehlt uns diese Kraft und Energie und Dynamik, vom Kreuz zu sprechen, denn das Kreuz, das wird scheiden. Paulus hat uns im Neuen Testament ganz klar gesagt, dass das Wort vom Kreuz, das für manche ein Torheit und Ärgernis ist, verkündigt werden muss. Nur durch Jesus Sterben am Kreuz bekommen wir Sündenvergebung, Rettung, Erlösung und neues, ewiges Leben. Nur wenn die Botschaft vom Kreuz, von der Bekehrung und von der Wiedergeburt gepredigt wird, können wir Erweckung, wirkliche Erweckung erleben und nicht irgendwie seelische Erregungen, die können kommen, aber die sollten vom Geist her geführt werden. Ohne Jesus gibt es keine wahre Erweckung, denn ohne Jesus haben wir nicht die Ausdauer, Hingabe und Bereitschaft zu leiden. Wenn Jesus wirklich bis ins letzte Herr unseres Lebens ist, kann dies Leiden und Verfolgung mit sich bringen. Man wird ausgegrenzt und zum Außenseiter. Wir wissen, dass wir in einer leidensscheuen Generation leben. Darum muss uns neu bewusst werden, dass wir mit diesen Begleiterscheinungen rechnen müssen, wenn wir Erweckung erleben wollen, besonders auch persönliche Erweckung. Und ich darf jetzt ein Interview machen mit Brigitte Bösch. Und sie steht in einer Leidenszeit schon lange. Und wir haben ein paar Fragen miteinander abgemacht, gell?
Ja.
Die erste: Wie hat deine Leidensgeschichte angefangen und aus was besteht dein Hauptleiden?
Meine Leidenszeit hat vor, eigentlich mit meiner Beziehung mit meinem Mann angefangen. Ich habe einen Alkoholiker geheiratet, ich wusste das. Und ich war sicher am Anfang ein bisschen naiv und dachte zuerst, ich kann ihm helfen. Zu diesem dem Punkt bin ich nicht mehr. Ich weiß, ich kann an seiner Seite stehen, aber alleine Jesus kann ihm helfen. Und am Anfang war es wirklich auch so, dass ich meinen Mann vor Jesus gestellt habe und mehr auf meinen Mann gehört habe und Jesus wirklich in den Hintergrund gestellt habe. Und als ich dann angefangen habe, wirklich wieder Jesus als meine Nummer eins zu sehen und wirklich auch auf Jesus zu hören, merkte ich, wie mein Mann mich wegstoßte. Ja, auch gegen Jesus spricht, ihn auch sogar verflucht, mit all dem, was er erlebt hat. Und auch, was er jetzt drinsteht. Und er hat mir zum Teil auch verboten, hier hinzukommen, Gemeinschaft mit euch zu haben, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und dem widerstehe ich jetzt. Mit Kampf.
Wie wirkt sich dieses Leiden, du hast es jetzt angedeutet, im Alltag aus? Und was hat dieses Leiden mit deinem Christsein zu tun?
Es hat mich ganz fest in das Gebet getrieben, in tiefe Gemeinschaft mit Jesus, mit Gott, aber auch in große Gemeinschaft mit euch, mit anderen Christen. Ich bekomme hier auch Kraft und ja, ich merke wirklich, dass das die Quelle ist, wo ich brauche, um wirklich dem zu widerstehen, was mein Mann mir manchmal an den Kopf wirft.
Was bewirkte und bewirkt dieses Leiden in Bezug zu deinem persönlichen Glaubensleben? Und wie hast du durch dieses Leiden Erweckung erlebt?
Ich merkte wirklich, ich brauche wirklich tiefe Gemeinschaft, auch mit Jesus. Und eigentlich wollten wir letzten Herbst miteinander in die Ferien, in eine christliche Freizeit. Und mein Mann, aus gesundheitlichen Gründen, was auch immer, sagte ab. Und ich merkte dann wirklich, nein, ich gehe dieses Mal in diese Ferien. Bis zu diesem Zeitpunkt ging ich nie ohne meinen Mann weg. Ich dachte immer, ich muss mit meinem Mann weg und wenn er nicht mitkommt, bleibe ich bei ihm zu Hause. Dieses Mal sagte ich, nein, ich gehe. Ich bin dann wirklich in diese Freizeit gegangen. Zuerst ein bisschen gefrustet und dachte wirklich, Gott, warum hast du es nicht zugelassen, dass mein Mann mitkommt? Ende von der Woche wusste ich warum, weil es war meine Woche. Es war eine Woche, wo ich wirklich ganz neu die tiefe, erfüllende Gemeinschaft mit Jesus, mit dem Heiligen Geist erfahren durfte. Ich durfte auch in dieser Woche ein neues Werkzeug bekommen für meine persönliche Auferbauung, gerade wenn mir um Worte fehlen, wenn ich nicht mehr weiß, wie ich weiter beten soll, habe ich wirklich in dieser Woche neue Möglichkeit bekommen.
Was hat dieses Leiden mit deiner Persönlichkeit gemacht, also in Bezug Standhaftigkeit, Sicherheit, Durchhaltevermögen, gestärkt und so weiter?
Ich bin sicher gestärkt worden. Ich habe ein großes Durchhaltevermögen bekommen. Ich bin wirklich fast seit 18 Jahren am Beten für meinen Mann. Er hat auch schon Sachen erlebt. Aber wirklich den ganz klaren Durchbruch hat er noch nicht erlebt. Aber ich habe durch diese Leidenszeit, oder wo ich jetzt auch immer noch drinstehe, wirklich eine ganz neue Nähe mit Gemeinschaft mit Jesus erfahren dürfen.
Super. Danke vielmal für deine offenen Worte. Es ist ein Bericht ohne Happy End. Es ist ein Bericht, der ganz, ganz wenig aufzeigt, was das heißt. Und du hast es schön gesagt am Anfang, du hast einen Alkoholiker geheiratet und das gewusst. Und du gehst durch eine ganz harte Zeit und wir begleiten dich. Wir begleiten dich als Gemeinde. Wir wollen in der Fürbitte hinter dir stehen. Ohne Jesus gibt es keine wahre Erweckung, denn ohne Jesus haben wir nicht die geistliche Autorität, zu Entscheidungen aufzurufen. Wenn Jesus in einer Evangelisation oder in einem Gottesdienst durch sein Wort und seinen Geist wirken soll, müssen wir Menschen vor die Entscheidung stellen, zu Jesus umzukehren und mit ihm zu leben. Jeder Mensch muss sich persönlich entscheiden, seine Sünde zu Christus zu bringen und ihn anzunehmen. Wenn Erweckung geschieht, werden unzählige solcher Entscheidungen für Christus getroffen und wir müssen uns entscheiden, wirklich die Heiden zu rufen. Und wir dürfen beten um diese gewaltige Salbung der Retterliebe und der Retterkraft. Wenn jemand da ist heute, der Jesus nicht kennt oder sich von ihm entfernt hat, der sagen muss, ja, ich kannte ihn und ich habe mich entfernt von ihm, oder der sagen muss, nein, ich habe mich noch nie konkret für ihn entschieden, dann besteht jetzt die Gelegenheit, das zu tun. Und ich bitte Henry, etwas zu spielen. Und währenddem darf man einfach kommen. Also es gilt, wirklich heute Morgen für Menschen, die Jesus nicht kennen oder sich von ihm entfernt haben, dann darf man da kommen. Wir haben schöne Gebetsbänke, da man niederknien kann. Oder auch auf dem Teppich, seid einfach frei. Wir wollen ein paar Minuten Zeit geben. Es ist heute nicht für Seelsorge gedacht, dieser Aufruf, sondern wirklich einfach für Entscheidungen, wenn jemand Christus annehmen möchte oder sich von ihm entfernt hat und spürt, ich möchte neu diesen Jesus erleben, dann kommt einfach nach vorne. Und ihr dürft alleine bleiben oder Monika wird dann fragen, ob ihr mit jemandem beten möchtet. Wir wollen 2-3 Minuten Zeit geben. Diese Predigt soll uns ganz stark ermutigen, dass mit Jesus alles möglich ist. Erst das Erkennen, dass er selber sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das ist nicht so mit dem Zeigefinger, sondern das ist lieblich. Denkt daran, liebe Freunde, ohne mich könnt ihr nichts tun. Kann uns diese Einsicht geben, dass wir ohne ihn wirklich nichts tun können. Und das ist eine befreiende, eine gewaltige Erfahrung, wenn wir das machen dürfen, dass wir tief in uns erkennen, ohne ihn können wir nichts tun. Danke, Jesus, dass du diese Worte zu uns sagst heute Morgen. Eigentlich diese lieblichen Worte. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Amen.